Wolfgang Weimer und kein Ende. Friedrich Merz wird ihn als Thema nicht los. Mittlerweile sind die Fotos, auf denen er gemeinsam mit Weimer auf der Treppe steht, von den Regierungsseiten verschwunden. Friedrich Merz hat seinem Kulturstaatsminister aber in einem Interview Absolution erteilt. Weimer habe sich als Geschäftsführer der Weimar Media Group rechtzeitig zurückgezogen und Treffen mit Politikern zu verkaufen sei ein normales Geschäft, zum Beispiel auch in großen Verlagshäusern. Alles gut also. Ich spreche jetzt mit dem Anwalt Dirk Schmitz, der mit Alexander Wallasch einen wachen Blick auf diese Vorgänge wirft und uns bestimmt mehr sagen kann. Lieber Herr Schmitz, damit ist ja nun alles in Ordnung für Herrn Merz, oder? Genau wie für Herrn Weimar. Warum regen sich alle immer noch auf?
Ja, vorsichtig ausgedrückt, ich glaube, er war bei der Erklärung unterzuckert. Ein Kanzler darf keine Absolution erteilen für nicht sichere oder hier sogar gegenteilige Sachverhalte. Und Weimar ist alles Mögliche. Er ist das Gegenteil von sicher. Spontan dachte ich, als ich das gehört habe, der erklärt jetzt auch noch Epstein postmortal Freundschaft und Vertrauen.
Ja, genau. Also Friedrich Merz hat die Auffassung gesehen, dass alles, was Herr Weimar gemacht hat, legitim, also jetzt nicht unbedingt legal, aber legitim oder legitim sei. Was ist mit ihm los? Hat er kein Gespür für Geschmäckle oder was?
Er hat kein Gespür für Geschmäckle, vor allem nicht, wann er aufhören muss. Das sehe ich so. Vor allem, es ist ja zwischenzeitlich eine Affäre Merz geworden, muss ich schon sagen. Der handelt ja heute noch ähnlich.
Genau, also das passt ja auch so ein bisschen mit, wie meinen Sie das, er handelt heute noch ähnlich?
Also wir haben Herrn Merz, der ist ja selbst nicht transparent in eigener Sache. Also Merz verfügt über nicht unerhebliche Vermögensgüter und mich würden beispielsweise interessieren, ich komme gleich noch auf die rechtlichen Grundlagen, ne? Die Finanzanlagen von Herrn Merz. Wer verwaltet sein Aktiendepot? Wie hoch ist das? Welche Wertsteigerung hatte es seit Anfang Amtszeit? Welche Investitionsentscheidungen hat wer wann getroffen? Alles unklar, offen und BlackRock? Wie viel seiner Altersversorgung wird da heute noch gemanagt? Der Mann behauptet immerhin, dass er unser Land führt. Ich denke, wir brauchen für Abgeordnete und Minister und parlamentarische Staatssekretär ein einheitliches Regelungssystem.
Ja, ich habe jetzt heute gelesen, dass er irgendwann 2005, glaube ich, sich gerichtlich gewehrt hat gegen die Pflicht der Abgeordneten, ihre Nebeneinkünfte transparent zu machen. Ja, da hat er das begründet mit der Vermutung, dass dann keiner mehr kommt ins Parlament. Und das ist ja dieselbe Richtung. Das heißt also, Politiker sein, Connections machen, Netzwerke und dann mit diesen Connections Geschäfte machen und hinterher erfolgreich sein, das passt irgendwie dann zu ihm. Also ist auch die Personale Weimar irgendwie ganz passend.
Ja, die Frage ist ja, wäre er mal nicht gekommen nach dieser Geschichte oder wieder gegangen, aber er ist ja dann dennoch geblieben. Und das Abgeordnetengesetz, wir haben drei Regelungsorte eigentlich für das Thema. Ich mache es juristisch mal sehr kurz. Wir haben einmal das Abgeordnetengesetz, da gibt es unabhängige Vorschriften, aber nur für Abgeordnete, was Unabhängigkeit des Mandats, Verhaltensregeln, Transparenzregeln und so weiter betrifft. Und dann gibt es darüber hinaus, ich gehe jetzt nicht auf alle Einzelheiten ein, da sind im Übrigen auch notwendig, offenlegungspflichtig, beispielsweise Beteiligung an Unternehmen ab 5% und auch Anteil auf bestimmten Einfluss der Geschäftsführung, damit es möglich ist, Interessenskonflikte zwischen Mandat und unternehmerischen Interessen sichtbar zu machen. Das ist die Basis. Und dann gibt es als nächstes für Mitglieder der Bundesregierung, für die gilt ein eigenes Regime, nämlich das Bundesministergesetz. Das hat eigene Vorschriften und was man wissen muss, die meisten Minister sind ja gleichzeitig Abgeordnete. Für die gilt beides, also einmal das Abgeordnetengesetz und dann das Bundesministergesetz. Also die sind schon zumindest formell erstmal besser durchsichtig. Und Herr Weimar, und das vergisst man immer, Herr Weimar ist kein Minister. Herr Weimar ist Staatssekretär, der aus protokollarischen Gründen den Titel Staatsminister trägt. Und aus dem Grund gilt auch nicht das Ministergesetz für ihn, sondern es gibt ein sogenanntes Gesetz über, das heißt genau Gesetz über die Rechtsverhältnisse der parlamentarischen Staatssekretäre. Und dies wendet dann wieder einige Ministervorschriften an. Also ein sehr kompliziertes, absichtlich intransparentes Verfahren, wo sich der Gesetzgeber aus Eigeninteressen nicht eigentlich mal entschieden hat zu sagen, da machen wir eins raus für alle, denn es ist ja die gleiche Sichtweise der Person, die muss ja nicht rechtlich unterschiedlich behandelt sein. Und insoweit hat Weimar heute einen deutlich geringeren Durchdringungsgrad als der letzte Hinterbänkler der CDU, AfD oder SPD.
Ah, deshalb konnte dann Friedrich Merz sagen, er hat ja die Geschäftsführung abgegeben, was er nicht gemusst hätte.
Ja, der Satz ist schon Unsinn. Also ich weiß nicht, wer Herrn Merz berät. Ein Jurist kann das nicht sein. Nein, da muss natürlich, wenn er, auch wenn er als parlamentarischer Staatssekretär ist, über die Verweisung auf das Ministerrecht, darf er diese Position als Geschäftsführer nicht haben. Das ist grober Unfug.
Oder treuhänderisch verwalten lassen.
Ja, das sind die Gesellschafteranteile, das kann er machen. Aber jetzt sage ich es mal umgekehrt. Er hat heute einen Gesellschafteranteil, dessen Wert, der hat ja kein Vermögenswert, keinen eigenen. Da stecken ja keine schweren Grundstücke oder andere Dinge dahinter. Der Vermögenswert liegt in der Connection. Er tritt sozusagen als Gesellschafter in so einer Art quasi Treuhandverhältnis zu einem Dritten, also tritt ab. So, und jetzt kommt jemand und übernimmt das und verwirtschaftet das natürlich mit den Kontakten, die der Herr Weimer weiter vermittelt nach vorne. Also Firma wächst und hat Einnahmen. Und wenn er aus dem Ministeramt aussteigt, kommt er wieder zurück und sagt, wie viel Geld ist denn in der Kasse? Das ist Perfekt. Dessen Geschäftsmodell.
Ja, sehr schön. Das ist doch klasse. Das klingt doch wie clever Connections machen, Networking. Jetzt stellt euch mal nicht so an. Am Tegernsee entsteht das neue Davos. Alle sind happy, sind befreundet alle. Mein Gott, das ist ja so eine Art Prosius-Gersdorf-Fall. Ja? Also das Publikum, das ich draußen treffe, die kommen bestimmt auf die Idee, dass jetzt dieser nette Herr Weimer, dass da jetzt irgendwelche Journalisten dem in die Suppe spucken. Was glauben Sie persönlich? Sind das Rücktrittsgründe oder nicht, was da so passiert ist?
Aus meiner ganz persönlichen Sicht natürlich. Ne? Es dokumentiert die Verkommenheit eines parasitären Systems, so muss ich das formulieren. Eine herrschende Politklasse, die ist zwingend gar nicht auf eine Partei festgelegt, schafft sich ihr Recht, verkürzt, Schwachkopf kommt ins Gefängnis, Abzocke der Amtsinhaber ist erlaubt. Das ist das, was heute passiert. Und dann kommt die nächste Frage, warum hat die AfD so viel Stimmen? Die AfD hat gar nicht so viel Stimmen. Das sind nur Menschen, die die anderen Parteien die Stimmen nicht mehr geben wollen. Das ist Delegitimierung des Staates, was hier stattfindet.
Genau, ich hätte Sie gefragt, welche Auswirkungen hat das auf die politische Kultur in unserem Land? Aber die Frage erübrigt sich sowieso, denn die liegt ja sowieso am Boden, wenn das alles so passiert. Ich finde es sehr pikant, dass gerade wenn solche Krisen auftauchen, dass dann solche Leute nonchalant über die Geldverdienerei hinweggehen und so tun, als sei das ganz normal.
Ich finde das ganz schlimm, weil wir müssen ja in eine Situation wieder reinkommen, dass die Menschen aufsehen zu dem Staat, zur Politik. Es sind ganz viele Anforderungen an die Menschen, was der Staat von ihnen will. Aber die Amtsinhaber sehen noch einmal verkommen aus und nicht glaubwürdig.
Ja, das glaube ich auch. Ich habe noch einen anderen Fall, jetzt hier, der Europäische Strafgerichtshof. Da wird auch ein armer Mann, ein Herr, wie heißt er nochmal genau, Guillou, gerade gemobbt von Donald Trump, weil er irgendwie im Europäischen Staatsgerichtshof den Herrn Netanyahu rangenommen hat. Was ist denn davon zu halten, von dem Europäischen Gerichtshof?
Ja, also ich würde es mal kurz zusammenfassen. Ich halte das für saubere Politik, was hier passiert, und zwar durch Herrn Trump. Der Gerichtshof ist das Problem und nicht der amerikanische Präsident. Denn man muss ganz kurz rechtlich ausholen, damit man es versteht. Also dieser Gerichtshof handelt nach einem imperialistischen Grundprinzip. Er sagt, Zuständigkeit ergibt sich nach dem behaupteten Tatort, nicht nach der Mitgliedschaft des Gerichtshofes. Also ich bin zuständig, wenn der Tatortstaat Mitglied ist oder der Sicherheitsrat mir den Fall überweist. Ansonsten ist es völlig egal. Und als das mit Putin war, da haben alle gesagt, das ist ja gar nicht so eine schlechte Sache. Ne? Tatort Ukraine, Mitglied, Haftbefehl, erstmal unabhängig, ob es stimmt. Also haben alle erstmal gejubelt. Wir haben aber heute die Situation, was ist, wenn der Täter morgen die USA sind, der amerikanische Präsident oder amerikanische Soldaten? Verkürzt, ne? Kämpft dann die niederländische Armee gegen die Marines? So muss man die Frage doch formulieren.
Ja, was ist denn mit diesem Europäischen Gerichtshof? Das klingt ja ganz anständig. Also ein Strafgerichtshof. Ich weiß noch, als er eingerichtet wurde, da war das so, endlich gibt es so eine Institution, die grenzübergreifend Leute bestrafen kann. Wie hat sich das denn entwickelt?
Also erstens, es ist nicht der Europäische Gerichtshof, das wird manchmal gesagt, das ist der Internationale Strafgerichtshof.
So, genau, Entschuldigung.
Es hat zwar als Nukleus, nein, gar nicht falsch, denn Sie haben eigentlich recht, denn der Nukleus ist das sogenannte römische Statut, also ein europäisches Land. Und von da ist es gewachsen, insoweit, dass heute etwa 125 Staaten Mitglied bzw. mit Beitrittskandidat sind, dieses Gerichtshofes, das heißt also, für die gilt es. Aber, und das ist das, was die meisten gar nicht wissen, wir haben 75 Staaten, die nicht Mitglied sind. Und jetzt kommt die Nichtmitgliedsliste. Ich lese nur ganz kurz die wichtigsten vor, sonst ist das Interview zu Ende.
Ich habe es gesehen, es sind ungefähr 167. Ja, ja, genau, genau.
Ja, also die USA sind nicht Mitglied, China sind nicht Mitglied, Russland ist nicht Mitglied, Indien, Israel, ich spreche jetzt von den Großen, Indonesien, die Reichen, Saudi-Arabien. Also am Ende kann man es wie folgt zusammenfassen: 4,5 Milliarden Menschen, mehr als die Hälfte der Erdbevölkerung, sind nicht Mitglied in diesem Gerichtsverein. Und wenn ich die Wirtschaftskraft dieser ganzen Staaten zusammenrechne, behaupte ich mal, das sind 70% sind nicht Mitglied dieses Gerichtshofes, sind da nicht vertreten. Der Gerichtshof behauptet aber umgekehrt, über das Tatortprinzip weltweit alle möglichen Menschen im Zweifel zu verfolgen oder sogar verhaften zu können. Das hätte man früher im 19. Jahrhundert als imperialistisch bezeichnet.
Genau. Was stellt das mit der Souveränität einzelner Nationen an? Also wenn der Herr Putin nicht mehr verreisen kann, weil der Mann da in Den Haag was gesagt hat, was ist dann mit der Souveränität zum Beispiel Russlands oder jedes anderen Landes, das da dann angeklagt wird? Netanyahu.
Ja, deren Souveränität ist maßgeblich verletzt. Wir können ja lange darüber reden, zu welcher Nationalität oder welcher Souveränität Palästina gehört. Bei Putin ist es so, dass eine Tat auf dem ukrainischen Boden stattgefunden hat. Ob das jetzt wirklich eine Straftat ist oder eine Kriegshandlung, will ich hier offen lassen, weil das wird wirklich zu weit führen. Aber ich halte es für falsch, das über das Tatortprinzip zu organisieren, weil das genau zu diesen Problemen führt, die am Ende, stellen Sie sich vor, morgen wäre der chinesische Präsident dran. Also ich muss gar nicht zu Donald Trump kommen. Und dass diese Geschichte nicht akzeptiert ist, auch in den USA, jetzt reden wir immer von Donald Trump, das ist falsch. Das Gesetz ASPA heißt, das ist American Service Members Protection Act, der ist 2002 vom US-Kongress beschlossen worden und von Präsident George Bush noch als Bundesgesetz unterzeichnet worden. Und das, was der Trump heute macht, ist nichts anderes als eine Sanktion auf Basis dieses Gesetzes. Und die sagen schlicht und ergreifend, ihr habt hier nicht zu verfolgen, weder uns noch, und das ist in diesem Act geregelt, noch unsere Verbündeten. Das Gesetz geht sogar noch viel weiter. Das sagt, Staaten, wo wir Militärbasen haben, die haben zu unterschreiben, dass die keine US-Staatsbürger ausliefern an den internationalen Gerichtshof.
Ja, mit anderen Worten.
Mit der Verhaftung halt von Netanyahu sind die Kollegen halt dramatisch über ihre Grenzen gegangen.
Ja, und die einzigen, die sich freudig unterwerfen, sind dann wahrscheinlich wieder wir.
Also unser Herr Merz, der hat nicht minimal die Rechte, die Herr Trump hat, kann ja noch nicht mal bestimmen, wer in unser Land einreist. Ja? Das hat er nämlich abdelegiert an die EU in vielen Bereichen. Ein souveräner Staat delegiert wesentliche Rechte nicht an internationale Organisationen oder multinationale Organisationen ab. Die Souveränität muss im Land bleiben. Und das ist sozusagen der Weg, den Deutschland gerade geht. Die Unfähigkeit in unserem Land ist auch dadurch zu sehen, dass haufenweise Souveränität abdelegiert wird. Die Ungarn haben jetzt den ersten Schritt gemacht und haben gesagt, das war's für uns. Das war auch im Vorfeld des möglichen Putin-Besuches. Aber die Richtung ist die gleiche. Es gibt dramatische Vorbehalte dagegen.
Ja, also no borders, no nations, das sind dann die ersten Vorgeschmäcker dafür. Sehr geehrter Herr Schmitz, ich danke Ihnen sehr für diese Ausführungen. Bis dann.